Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Ich bin Philipp Hildebrand von Visalo Immobilien. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Als Makler und Sachverständiger mit über 18 Jahren Verkaufserfahrung weiß ich, beim Immobilienverkauf oder Kauf schauen die meisten auf die schöne Fassade, die Einbauküche oder den Garten. Aber was ist mit den Dingen, die man nicht sieht? Wir reden heute über ein Thema, das viele am liebsten verdrängen, das aber über Erfolg oder Ruin eines Immobiliengeschäfts entscheiden kann. Schadstoffe in Gebäuden. Egal, ob du gerade dein Traumhaus suchst oder dein langjähriges Familiendomizil verkaufen möchtest. Die Frage nach Asbest, problematischen Holzschutzmitteln oder Formaldehyd steht heute mehr denn je im Raum. Vor allem im Jahr 2026, wo Käufer extrem sensibilisiert sind, darf man hier keine Fehler mehr machen. Dafür habe ich mir heute absolute Fachkompetenz ins Studio geholt. Ich spreche mit Matthias Griem von Gebäudeanalytik Griem. Er ist der Mann, der dorthin schaut, wo es weh tut, in die Bausubstanz. Wir klären heute unter anderem, ab welchem Baujahr du bei einer Immobilie wirklich hellhörig werden musst, warum gerade die 60er und 70er Jahre als goldene Ära der Schadstoffe gelten und wir lüften das Geheimnis um die Wendezeit. War nach 1990 wirklich schlagartig alles sicher? Bleib dran, denn dieses Wissen schützt dich vor massiven finanziellen Fehlgriffen. Wir starten direkt rein nach dem Intro.
Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Der Podcast von Visalo Immobilien mit Philipp Hildebrand.
Hallo Matthias und herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Schadstoff in Immobilien und da bist du, glaube ich, genau der Richtige. Vielleicht magst du dich einmal vorstellen.
Ja, Gebäudeanalytik Griem. Mein Name ist Matthias Griem. Ich bin seit 2010 in dem Bereich selbstständig tätig und wir beschäftigen uns mit dem gesamten Bereich der Innenraumschadstoffe. Das ist erstmal relativ abstrakt und global die Bezeichnung, aber wir kommen da noch aufs Detail. Die Welt ist bunt in dem Bereich.
Ja. Alles klar. Schadstoffe ist ein Riesenthema bei Immobilien. Gerade wenn ich vielleicht überlege, ein älteres Objekt zu kaufen, dann muss ja eigentlich bei mir im Kopf eine Alarmlampe angehen und sagen, ist da ein Problem und worauf muss ich achten? Vielleicht magst du uns ein bisschen zeitlich das einordnen, ab welchem Baujahr soll ich hellhörig werden bezüglich Schadstoffe?
Ja, am Ende muss man natürlich immer ein Stück weit gucken. Wir teilen das ein bisschen ein in Bauzeitalter. Ne? Und da können wir natürlich sagen, so, was ist zum Beispiel vor 1970 gewesen oder auch vor 1960? Welche Schadstoffe sind da so zu erwarten? Also beispielsweise die 70er, das ist auch bekannt. Das ist ein Zeitalter, wo in der chemischen Industrie und auch bei den Bauprodukten extrem viel Entwicklung betrieben wurde. Da wurden Holzschutzmittel, Formaldehyd, all diese Schlagworte sind da entstanden. Also in dieser Zeit ist einfach viel experimentiert und entwickelt worden. Und aus der Zeit haben wir natürlich dann auch heute immer noch die Nachwehen zu bearbeiten. Gerade der Bereich der 70er ist da interessant.
Also 70er ist ein Riesenproblem, so gesehen, und kann ein Riesenproblem sein. Und wenn ich mir ein Haus aus den 70ern anschaue, muss ich eigentlich davon ausgehen, dass da ein Problem vorliegen könnte.
Korrekt. Auch da gibt es dann wieder ganz interessante bauliche Strukturen, die wir ein Stück weit auch schon, ich sag mal, im Vorgespräch am Telefon erkennen können. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ich habe hier ein 70er-Jahre-Bungalow oder ich habe hier ein Fertighaus aus den 70er-Jahren. Oder, ne, also das sind dann so Themenblöcke, wo wir immer schon sagen können, okay, da müssen wir diese und jene Messung machen und so weiter. Also tatsächlich sind da dann auch typische Stoffe zu erwarten. Nicht zwingend, aber es gibt eben ein Risiko und man sollte dann da genauer hingucken.
Ja. Ein hohes Risiko oder hängt das so gesehen sehr stark von der jeweiligen Bauform, Bauart?
Es hängt vor allen Dingen auch davon ab, in welchem Zustand das Gebäude ist, weil häufig haben wir natürlich auch den Fall, dass diese Gebäude auch schon mal saniert wurden. Mhm. Also das heißt, die Frage ist eigentlich, haben wir heute noch den Originalzustand bei Übergabe oder wurde schon mal das eine oder andere gemacht? Manchmal ist es so, dass schon mal ein Dach neu gedeckt wurde oder eine Heizung wurde ausgetauscht oder eine Fassade wurde verändert und so weiter. Und da sind dann natürlich im Zweifel auch schon vielleicht schadstoffbelastete Materialien ausgebaut worden. Manchmal wurden Dinge auch verschlimmbessert. Nicht? Also auch das kennt man ja aus dem Bereich der Sanierung. Also auch da kann viel gut gelaufen sein in der Vergangenheit oder eben auch einiges schlecht gelaufen sein. Es kommt immer auf die Historie des Gebäudes an.
Das heißt, im Umkehrschluss heißt es auch, dass wenn ich ein Haus habe, was vielleicht älter ist, aber in den 70ern saniert worden ist, müsste ich auch hellhörig werden.
Genau.
weil dann natürlich auch die Zeit war, dass man gesagt hat, komm, wir sanieren das jetzt schön, weil das alles schöner, besser werden soll. Und dann standen die...
Genau, weil natürlich jeweils auch dann die Materialien, also ein Klassiker zum Beispiel, Formaldehyd, das war immer ein Thema in Spanplatten. Ne? Und wenn natürlich in den 70er Jahren jetzt ein Haus aus der Jahrhundertwende saniert wurde und da wurden vielleicht neue Wände gestellt oder so und da wurden eben diese Plattenmaterialien verbaut, dann habe ich mir in den 70er Jahren das schöne alte Haus im Grunde, ja,
verschlechtert
und habe mir da ein Problem eingebaut. Aber das ist genau das. Wir müssen eben immer genau auf die Historie des einzelnen Gebäudes gucken, die hoffentlich bekannt ist. Das ist natürlich manchmal auch ein Thema, wenn Häuser verkauft werden, dass vielleicht seit der ersten Sanierung, wo vielleicht irgendwie ein Problem auch eingebaut wurde, vielleicht schon zweimal der Eigentümer gewechselt hat und diese Historie gar nicht mehr so bekannt ist. Denn manchmal sind Gebäude eben auch so eine Blackbox und das ergibt sich dann manchmal, zum Beispiel während Sanierung, ne? Ein Haus wurde dann verkauft, es wird saniert, es werden Bauteile geöffnet, es werden vielleicht Wände versetzt und so weiter und erst dann taucht irgendein Problem auf, wo man sagt, ups, hier wurde offensichtlich schon mal das eine oder andere gemacht. Und vielleicht eben auch nicht gut oder nicht richtig gemacht. Das taucht dann manchmal eben erst später auf. Das ist immer so ein bisschen der archäologische Faktor auch in dem Ganzen.
Okay. Wir haben jetzt ja schon ziemlich viel gesprochen, dass es viel eingesetzt worden ist, Schadstoffe in der Form. Warum wurde es damals so gemacht? Das ist ja auch eine Frage, die häufig auch taucht. Warum wurden damals Schadstoffe eingesetzt?
Ja, auf jeden Fall nicht aus Böswilligkeit oder so, sondern das waren einfach die technischen Entwicklungen. Nicht? Und das ist ja das, was ich auch schon mal eingangs sagte, dass zum Beispiel die chemische Industrie sich enorm entwickelt hat in der Zeit. Und es wurden einfach, ja, man muss sagen, einfach Dinge auch ausprobiert. Ist natürlich jetzt stark vereinfacht, aber am Ende ist ja die Frage, warum wurde Formaldehyd zum Beispiel in so hohen Konzentrationen in Holzplattenwerkstoffen eingesetzt? Man wusste es damals nicht besser. Das ist einfach als innovatives Produkt dann auf den Markt gekommen. Und so können wir es ja auf alle anderen Bereiche wie Asbest und so weiter auch übertragen. Ne?
Also man hat einen neuen Werkstoff gefunden, war begeistert von den Eigenschaften, hat aber leider so gesehen große Nachteile nicht rechtzeitig gesehen.
Ja, und die gesundheitliche Relevanz, die zeigt sich ja leider häufig dann auch erst in der Langfristbetrachtung. Ne? Also Thema Holzschutzmittel zum Beispiel, das sind schwerflüchtige Verbindungen und da sehen wir heute immer noch teilweise hohe Konzentrationen in Stäuben, in Raumluft und so weiter. Einfach weil beispielsweise in den 70er Jahren irgendwo mal ein Dachstuhl mit Holzschutzmitteln gestrichen wurde. Das können wir über viele, viele Jahre und Jahrzehnte noch nachweisen. Damals hat man gedacht, okay, wir schützen den Dachstuhl wunderbar gegen Insektenbefall und Schimmelpilz und so weiter und so fort. Und ja.
Also kann man sich das ein bisschen vorstellen wie Röntgenstrahlen. Als sie auf den Markt gekommen sind, war das auch so gesehen der neueste Schrei. Und die Vorteile waren für viele überwiegend. Und erst später kam das dann raus, dass Röntgen natürlich auch erhebliche gesundheitliche Risiken.
Exakt, das ist einfach ein Stück weit auch, das finden wir überall, auch im medizinischen Bereich und so weiter. Es gibt überall so ganz schlimme Beispiele, wo man sagt, so ups, da hat einfach die technische Entwicklung ernsthafte Probleme bereitet am Ende des Tages.
Und wie ist das mit der Wendezeit? Gibt das dann durch die neuen Verordnungen, hat sich das alles gebessert? Oder wann ist aus deiner Sicht so ein Punkt, wo man sagt, das ist eine halbwegs sichere Seite, baujahrtechnisch?
Ja, baujahrtechnisch kann man das im Grunde auch nicht verallgemeinern, sondern wir haben sicherlich, ich sag mal in den 90ern, da ist ganz viel passiert, gab es neue Verordnungen und so weiter, weil natürlich dann viele Erkenntnisse dann auch aufgekommen sind und man konnte dann eben nachweisen, dass der eine oder andere Stoff gesundheitlich problematisch ist und deshalb wurden dann natürlich die Vorschriften auch angepasst. Also insofern sind die 90er da schon auch ganz, ganz wichtig, da sind dann klassische Themen dann auch letztendlich eingefangen worden, könnte man sagen. Also zum Beispiel ein Schadstoffbereich, künstliche Mineralfasern, also KMF nennen wir das abgekürzt. Die wurden, also man sagt eigentlich bis 1996 war das problematisch. Die Faserstrukturen und so weiter waren da so, dass das eben wirklich noch gesundheitlich relevant war. Heute wird das tatsächlich gleichgesetzt mit Asbest. Also alles, was an künstlicher Mineralfaser vor 96 noch eingebaut wurde, ist eben problematisch. Und so können wir eben sagen, dass zum Beispiel bei diesem Thema in den 90ern das Problem dann irgendwann ausgelaufen ist. Allerdings auch da gibt es immer wieder ein Problem, weil natürlich die Tatsache, dass diese Stoffe nicht mehr verkauft wurden, nicht gleichzusetzen ist damit, dass sie auch nicht mehr verbaut wurden. Weil es ist natürlich über einige Jahre immer auch noch so gewesen, dass irgendwelche Lagerbestände einfach verarbeitet wurden, die einfach noch vorhanden waren. So. Im Übrigen auch da natürlich immer wieder die Frage, wenn wir heute auch zum Beispiel einen Eigentümerwechsel haben, Wir wissen eben bei vielen Gebäuden auch nicht, ja, wurde die Dämmung denn nun vor 96 eingebaut oder nicht. Wann war irgendeine Sanierung, wann wurde die durchgeführt und inwieweit haben wir eben heute noch eine Belastung? Das ist das, was eben mit dieser Historie auch immer wieder dann auf den Punkt gebracht wird. Wir müssen sehr genau gucken, wann wurde in den Häusern was gemacht.
Vielleicht magst du uns einmal so einen kleinen Überblick geben, was so typische Schadstoffe sind, die man zu erwarten hat oder die es so grundsätzlich gibt, die im Hausbereich auftreten können. Also Asbest hast du ja schon genannt. Vielleicht auch mal, wie das auftreten kann oder wie man es...
Ja, Asbest ist heute natürlich immer noch ein Dauerbrenner-Thema und das wird uns auch noch einige Jahre beschäftigen, weil Asbest ein Stoff ist, der eben auch in vielen Baumaterialien eingesetzt wurde, ne? In Spachtelmassen, in Farben, in Putzen, in Beton und so weiter. Das heißt, wir finden das wirklich an ganz, ganz vielen Stellen und da ist immer die Frage, wenn ich heute eine Sanierung plane und ich fasse beispielsweise im Innenbereich eine Wand an, muss ich eben sehr genau überlegen. Manchmal sehe ich das dann auch erst, wenn ich es angefasst habe, also als Laie, ne, dass ich eben sage, Mensch, das ist wirklich ein uralter Putz. Und das wird dann manchmal auch nach Bauchgefühl entschieden, ne, dass die Leute sagen, oh, ich lasse hier vielleicht mal lieber eine Analyse machen. Das ist auch schwer abzugrenzen, weil wir natürlich einen ganz großen Gebäudebestand haben, der einfach in den letzten 30 Jahren eben nicht neu verputzt wurde. Also das ist ja,
das stimmt.
Also wir haben ganz viel von diesem alten Material noch verbaut, beispielsweise auch Spachtelmassen, also zum Beispiel, wenn Elektro-Unterputzdosen in die Wand gesetzt werden, diese Spachtelmassen, die waren zum Beispiel auch häufig mit Asbest versetzt, weil es eben positive Eigenschaften gebracht hat für diese Stoffe. Dann natürlich, das ist aber auch allgemein bekannt, ne, diese Welldächer,
das ist das klassische
Beton, dieser gebundene Beton, genauso dann ja auch diese Fassadenverkleidung, das sind so die Klassiker, die eigentlich auch ein Laie erkennt. Da beispielsweise ist es auch immer die Frage, muss das sofort angefasst werden und saniert werden oder nicht? Wir sagen einfach im Grundsatz erstmal, typischerweise, wenn das nicht zerfasert, also wenn es gut gebunden ist, kann es eigentlich auch erstmal am Gebäude verbleiben. So, und da muss man natürlich einfach mal gucken, über welchen Schadstoff spricht man und dann muss man das eben im Einzelfall beurteilen.
Was hast du noch für Schadstoffe, die man so kennen sollte oder an die man denken sollte?
Also beispielsweise PAKs, ist eine Stoffgruppe, die häufig zum Beispiel zu finden ist in Klebern, zum Beispiel Parkettkleber. Okay. Wenn man sagt, ich möchte einen neuen Fußboden verlegen, dann finde ich manchmal eben diesen schwarzen Parkettkleber noch unter meinen Holzleisten oder so. Da haben wir häufig eine Belastung. Die finden wir dann häufig auch in Stäuben. Das ist vielleicht auch nochmal, also das ist vielleicht von Analytik nochmal ein ganz spannendes Thema. Vielleicht kommen wir da noch drauf, weil sehr viele Schadstoffe sich auch in Stäuben binden. Deshalb ist die Analyse von Hausstaub immer auch ein wichtiger Punkt, neben Luftmessungen. Also das ist beispielsweise eine Stoffgruppe, die wir häufig finden in älteren Gebäuden.
Und die ist auch ein Problem, so gesehen, wenn man nichts verändert. Also so gesehen.
Ja, weil wir eben auch natürlich immer Abbauprozesse haben. Ne? Das heißt, wenn ich ein altes Parkett habe, wir kennen das alle vielleicht, ne, dass man über einen alten Boden geht und man sieht schon, oh, hier hat sich irgendwo schon mal eine Leiste gelöst und so weiter. Also wir haben Alterungsprozesse, die eben dazu führen, dass eben auch diese Stoffe dann zerfasern. Vielleicht so im ganz Kleinen auch zerbrechen, zerbröseln. Ne? Also man kann sich das vorstellen, so eine alte Klebeschicht unter so einem Holzparkett. Ne? Das wird einfach durch diese mechanische Beanspruchung dann auch immer weiter ein Stück weit zerstört und findet sich eben in kleinen Teilen dann auch im Hausstaub wieder. Und dann ist es eben im Zweifel auch luftgetragen. Also wir nehmen es dann eben über die Lunge auf und es kann dann eben zu entsprechenden Schädigungen führen. Ne? Und da haben wir dann eben diese Themen, also je Stoffgruppe, ne? Das kann dann krebserregend sein und so weiter. Also man darf das nicht dramatisieren. Wir müssen dann immer gucken, wie hoch ist die Belastung. Also es ist nicht immer gleich dramatisch, wenn ich so etwas im Haus finde. Aber man muss dann sehr genau überlegen, wie man damit umgeht und den Zustand bestimmen. Ne? Habe ich hier eine starke Zerfaserung beispielsweise? Also habe ich damit zu rechnen, dass ich da eben Staubbelastung habe? Aber das, wie gesagt, können wir dann über eine Analyse auch immer ganz gut greifen.
Okay. Gibt es noch mehr Schadstoffe, auf die man vorbereitet sein sollte?
Ja, wir haben natürlich auch Stoffe, die auch heute noch eingebaut werden. Also letztendlich alles, was wir aus Farben, Klebern, Lacken und so weiter erwarten. Also das haben wir ja auch im Neubau immer mal dieses Thema. Wenn wir geruchliche Auffälligkeiten haben oder eben auch, wenn es Sensibilitäten bei den Bewohnern gibt, das heißt Allergiker und so weiter, ne? Da haben wir immer wieder Themen, wo wir dann auch dazu gerufen werden. Denn nach wie vor umgeben wir uns ja im Innenraum einfach, egal ob jetzt Neubau oder Altbau, mit einem extrem großen, künstlich zusammengestellten Cocktail. So, wir benennen das dann häufig auch so landläufig als Eigengeruch eines Gebäudes. Ne? Mhm. Was meinen wir damit? Das können wir im Grunde gar nicht ganz genau definieren. Fakt ist aber, dass dieser Cocktail ja besteht aus allem, was wir an Ausdünstungen haben. Einmal aus der Bausubstanz, aber auch aus dem Inventar und so weiter. Das heißt, all das zusammengenommen gibt dann eben diese Bezeichnung oder diese Formulierung, ja, Eigengeruch. So, und da gibt es dann natürlich auch diese Störstoffe oder auch Schadstoffe, die mit dazugehören. So, und da ist, auch das kennen wir alle. Es gibt Menschen, die sagen, ich mag das gerne riechen, wenn ich auf der Tankstelle
Und
sagen so, oh ja, das ist ein angenehmer Geruch. Ja, wunderbar, Benzol, hochkrebserregend, wunderbar. Also auch das ist natürlich immer eine Frage, wie man es bewertet. Und am Ende kommen wir häufig an einen Punkt, wo die Menschen dann auch zu uns kommen, wo es sagt, so irgendwas stört, zum Beispiel auch bei dem Eigengeruch, ne? Dass sie sagen, irgendwas ist hier auffällig, vielleicht eine muffige Note, wo es Hinweise in Richtung Schimmelpilzbefall gibt oder irgendwas Süßliches, wo man sagt, so vielleicht geht das in Richtung Formaldehyd oder also
häufig was nicht passt, so gesehen aus.
Genau, einfach so Störungen, wo auch die menschliche Sensorik so sagt, irgendwas ist hier komisch.
Dürfte nicht sein, genau, es passt so nicht zu dem, was ich sehe. Ja,
also auch dann eben, ohne dass wirklich konkrete Dinge vorliegen, ne? Sondern einfach auch dieses Thema Geruch ist ein ganz wichtiges Thema, wenn man auch ein neues Haus kaufen möchte oder auch ein altes Haus kaufen möchte. Ne, das ist auch diese Sensorik, die ist ganz wichtig. Also das kann man immer nur empfehlen, auch dass Leute auch nicht nur mit den Augen, sondern auch mit der Nase
sich. Und dann sollte man wahrscheinlich dafür sorgen, dass es nicht davor gelüftet worden ist, sondern dass das schon die Luft so ein bisschen stand.
Exakt, genau. Exakt. Das wäre eigentlich das Beste, ungelüfteter Zustand, dass man einen Raum oder eine Wohnung betritt oder ein Haus und gleich dann auch mal so genau in aller Stille vielleicht sogar Augen zumacht und sagt so, was nehme ich hier wahr? Das ist schon ganz gut, weil das Bauchgefühl sagt da eine ganze Menge. Und das kann ich nur empfehlen, ja.
Alles klar. Und wenn wir jetzt da gerade bei dem Thema sind, ich überlege, ein Haus aus den 70ern und 80ern zu kaufen, was würdest du da empfehlen? Oder was ist die richtige Vorgehensweise, um diese ganze Schadstoffproblematik anzugehen?
Ja, am Ende hat das natürlich immer auch einen wirtschaftlichen Punkt, keine Frage, weil natürlich die Untersuchungen, auch gerade wenn wir mit Laboranalysen und Messungen und so weiter anfangen, auch vergleichsweise teuer werden können. Also je nachdem, was wir eben zu erwarten haben aus dem Bauzeitalter, kann man da schon vielleicht das eine oder andere Messprogramm empfehlen. Ansonsten haben wir natürlich, auch wenn wir eine Begehung machen, also zum Beispiel beim Thema Kaufberatung, das mal ganz allgemein, ohne dass ich im Vorwege jetzt auch schon irgendwelche konkreten Fragestellungen bekommen habe, gehen wir natürlich auf so ein Gebäude erstmal komplett unvorbelastet zu. Wir wissen eben nicht, also ich speziell dann auch, wenn ich ein Gebäude betrete, weiß ich natürlich nicht, wann wurde zuletzt saniert und so weiter. Ich gehe da also vollkommen offen rein und beurteile natürlich so ein Gebäude nach unterschiedlichen Schwerpunktthemen. Einmal natürlich Bauphysik, also das heißt Thema Wärmeschutz und so weiter. Was habe ich da zu erwarten? Habe ich vielleicht auch, wenn ich weiß, ich komme in ein Haus, einfache Baustruktur, was direkt nach dem Krieg erstellt wurde zum Beispiel oder sowas, wo ich sage, so, das ist thermisch, also was den Wärmeschutz angeht, vielleicht auch schwach aufgestellt. Da habe ich vielleicht schon so eine Vorahnung, dass ich sage, okay, hier kannst du vielleicht ein bisschen feucht riechen oder sowas, ne? Wo ich sage, ja, das ist einfach so, weil ich hier ein Tauwasserthema habe, ist quasi vorgezeichnet, schon wegen der schlechten Bausubstanz. So, ansonsten, also diese bauphysikalischen Aspekte sind ganz wichtig und dann natürlich auch nochmal direkt dieser erste geruchliche Eindruck ist für mich ganz wichtig. Dann machen wir natürlich Feuchtigkeitsmessungen. Auch daraus kann man eine ganze Menge ableiten, weil wir natürlich bei Feuchtigkeitsmessungen immer dann auch über das Thema Schimmelpilz, Bakterienbefall und so weiter, also mikrobielle Erscheinungen sprechen. Aber ganz wichtiger Punkt, auch was das Thema Feuchtigkeit angeht, da geht es eben nicht nur um das Thema Schimmelpilz und bakterielle Schäden und so weiter, sondern wir haben natürlich immer auch das Thema, zum Beispiel auch nach Wasserschäden. Also immer wenn es um Feuchtigkeit und Wasser geht, müssen wir das eben weiterdenken und sagen, ja, Wasser ist ein Lösemittel. Das heißt, wir haben häufig zum Beispiel auch bei Feuchtigkeitsschäden sozusagen im Nebensatz ein bisschen mitlaufen, das Thema der chemischen Komponenten, weil Wasser eben ein Lösemittel ist. Das heißt, wenn wir einen Wasserschaden haben, wissen wir auch alle, wie zum Beispiel eine nasse Gipskartonplatte riecht. Oder ne, dazu haben wir ja sicherlich auch eine Assoziation. Und so haben wir eben alle möglichen chemischen Stoffe, die auch ausgelöst werden, wenn Wasser mit im Spiel ist. So. Das heißt, häufig haben wir auch chemische Belastungen als Beiwerk bei einem Feuchtigkeitsschaden. So, und deshalb muss man das eben alles zusammendenken. Und deshalb ist es eben auch wichtig, wenn man so ein Haus untersucht, dass man all diese Sachen auch auf der geruchlichen Seite und so weiter mit berücksichtigt. Und ansonsten haben wir natürlich ganz klar dann die visuelle Begutachtung, dass wir einfach gucken, zum Beispiel eben klassisch 70er Jahre Bungalow, wunderbar großflächig getäfelte Decken, die so ein bisschen dunkelbraun erscheinen, wo wir sagen, so, ja, da haben wir vielleicht ein Thema mit Holzschutzmitteln. Mhm. So, da könnte man natürlich dann sagen, okay, wir nehmen direkt eine Materialprobe mal irgendwo in einer, unter einer Deckleiste oder so, wo wir sagen, da ist es eben nicht sichtbar. Und gucken einfach dann im Labor, ob wir da ein Problem haben. Wir können dann natürlich direkt auch mit einer Staubanalyse dort angreifen, weil wir zum Beispiel PHK, haltige Kleber unter dem Parkett und so weiter dann auch identifizieren können, ohne dass wir etwas zerstören, also ohne dass wir das Parkett dann hochnehmen an einer Stelle. Das ist natürlich im Grundsatz eigentlich immer auch das Ziel, dass wir zerstörungsfrei untersuchen. Das muss eigentlich immer erstmal so der erste Schritt sein. Ja, und so arbeitet man sich dann einmal durch das ganze Haus, von ganz oben bis ganz unten. Und klar, jedes Bauteil hat so ein Stück weit seine Schwerpunkte. Klar, ein Keller hat natürlich häufig dieses Thema der Feuchtigkeit. Und ein Dachboden ist dann eher vielleicht mit dem Thema Holzschutzmittel verbunden.
Also das heißt, man würde sich das ganze Haus einmal anschauen, möglichst zerstörungsfrei das untersuchen, sofern es möglich ist. Und dann würde der Bausachverständige sagen, da und da sehe ich Schwierigkeiten. Da könnte was sein, da wird was sein und sagt dann natürlich auch, ob das jetzt ein Drama ist oder ob das vergleichsweise harmlos ist.
Genau, und vor allen Dingen ist es dann auch nochmal ganz wichtig, weil wir es häufig ja auch haben, dass wenn Häuser übernommen werden, dass es dann heißt, okay, wir bauen sowieso eine neue Küche ein oder wir wollen sowieso eine ganz andere Deckenverkleidung haben oder wir nehmen diese Deckenverkleidung raus oder der Boden soll rückgebaut werden. Dann ist es natürlich so, dass wir gewisse Baumaterialien dann auch nicht tiefergehend beurteilen müssen, weil sie sowieso rausfliegen. Dann ist es eher nochmal zum Thema Arbeitsschutz, wenn ich sage, das Parkett kommt raus. Dann muss sich im Zweifel aber auch die Firma nochmal drum kümmern, die das vielleicht dann durchführt, diese Leistung, dass sie da einfach, was den Arbeits- und Umgebungsschutz angeht, dann auf der sicheren Seite ist und das eben alles fachgerecht erfolgt. Aber das haben wir natürlich auch immer diesen Aspekt. Also bei Sanierungen haben wir natürlich dann häufig auch eine Bereinigung von Problemen, ne, wenn das Problem einfach verschwindet.
Und wie sieht das aus mit Entsorgung? Muss man da mit mehr Kosten rechnen? Also wenn wir jetzt von dem Kleber sprechen zum Beispiel, ist das eine besondere finanzielle Belastung bei der Entsorgung, wie bei Asbest? Asbest ist ja mit hohen Entsorgungskosten verbunden.
Ja, wobei tatsächlich die Kosten gar nicht unbedingt so extrem viel höher sein müssen, weil wir, also gut, bei Asbest haben wir natürlich dann das Originalmaterial häufig, also sich den Putz und so weiter, das ist natürlich ein großes Volumen im Zweifel, aber wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben Kleber entfernt, der zum Beispiel mit einem Stripper, das sind so quasi elektrisch vibrierende Spachtel, die dann irgend so eine Klebeschicht vielleicht unter dem Parkett nochmal rausarbeiten, habe ich natürlich vom Volumen her sehr, sehr kleine Mengen. Das ist häufig gar kein großes Problem, aber es muss natürlich dann fachgerecht entsorgt werden und es ist natürlich kein einfacher Bauabfall, so, sondern vom Abfallschlüssel her eben auch so, dass es an der Stelle ein bisschen teurer wird und separat entsorgt werden muss und so weiter, aber eine Fachfirma weiß da Bescheid und das ist in der Regel kein Posten.
Weil es das Volumen nicht ist, so gesehen auch.
Genau, weil im Gesamtkonzept sind das in der Regel keine Kosten, die jetzt ein Projekt irgendwie extrem verteuern würden.
Okay, und das heißt, da müsste man aus deiner Sicht auf jeden Fall sagen, was habe ich überhaupt vor, alles zu renovieren oder zu sanieren? Wenn ich alle Decken rausnehme, habe ich das Problem mit den Decken danach nicht mehr. Weil das Ziel muss ja eigentlich dann sein, das ist ja vielleicht die Prämisse, dass ich danach eine gute Wohnqualität habe, eine gute Luftqualität, die nicht durch Schadstoffe so gesehen beeinträchtigt wird. Und wenn ich die Decke rausnehme und das mit modernen Sachen danach mache, habe ich das Problem ja quasi beseitigt. Das ist ja dann das, was du so gesehen sagst.
Exakt, und da geht es dann natürlich darum, auch um die Auswahl der neuen Materialien. Auch das ist ja nochmal ein ganz eigenes Feld. Ne? Ich hatte meinen Lack jetzt den Blauen Engel als Zertifikat oder nehme ich irgendwas
möglichst günstig.
Was ganz Billiges, was ich irgendwie als Sonderposten aus Polen bekommen habe. Oder ich sage mal, also ich will keine Wertung, ne? Nur also, es geht natürlich immer darum, dass ich Materialien einsetze, die eine entsprechende Zulassung haben und so weiter. Im Zweifel dann eben auch namhafte Produkte von namhaften Herstellern. Da kann ich dann immer auch sicher sein, dass ich da qualitativ hochwertig unterwegs bin. Oder auch da haben wir eine große Bandbreite, ne? Ökologische Baustoffe und so weiter. Das ist ein Riesenthema an sich. Aber im Prinzip habe ich dann natürlich, wenn ich die alten Baumaterialien rausschmeiße, dann habe ich natürlich eine hohe Sicherheit, dass das Problem dann auch nicht mehr existiert. Ja.
Wie sieht denn das eigentlich aus mit dem Thema Feuchtigkeit? Du hattest ja schon angesprochen, wenn natürlich irgendwo Schimmel zu sehen ist, ist es natürlich relativ einfach. zu sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Du hast gesagt, man kann auf den Geruch achten. Wie sieht das aus mit verdeckten Feuchtigkeitsschäden? Vielleicht hinter einer Rigipswand oder sowas?
Also tatsächlich ist es so, dass man davon ausgehen muss, dass bis etwa 80% aller Schimmelpilzbefallsereignisse nicht sichtbar sind.
Das ist ja keine gute Nachricht.
Ja, das ist tatsächlich so. Also aus folgendem Grund natürlich einmal. Erstmal haben wir natürlich ganz viele verdeckte Dinge, wie du gesagt hast, schon hinter irgendeiner Trockenbauwand oder sowas kann irgendwas schlummern. Aber vor allen Dingen ist es auch so, dass wir natürlich bei Schimmelpilzen über mikroskopische Strukturen sprechen. Das heißt, wir sehen sowieso immer nur die Spitze des Eisberges mit bloßem Auge. Und das ist auf jeden Fall auch ein Thema. Ja, wie können wir da rangehen? Wir haben natürlich einmal klar diese sensorische Wahrnehmung, das heißt der Geruch ist da ganz wichtig. Ist ganz interessant, häufig ist es auch so, dass ich gerufen werde in dem Fall, also Thema Geruch, dass irgendjemand aus dem Haushalt, häufig die Damen, sagen, irgendwas riecht hier komisch. Und der Herr im Haus sagt dann, ich rieche nichts. Es ist ganz, ganz interessant. Also meine Erfahrung ist, die Damen sind da offensichtlich etwas besser aufgestellt, was das
Wahrnehmen von
Geruchsorgan angeht. Tatsächlich. Nein, aber wenn man Hinweise hat in diese Richtung, dann kann man natürlich konkret untersuchen. Da können wir über Feuchtigkeitsmessungen, können wir natürlich an Bauteilen direkt auch Dinge feststellen, weil Grundlage für mikrobielles Wachstum, also für Schimmelpilzwachstum, Bakterienwachstum und so weiter, ist immer Feuchtigkeit. Und deshalb ist die Suche nach Schimmelpilz immer auch die Suche nach Feuchtigkeit im weitesten Sinne. So, das heißt, über Feuchtigkeitsmessungen können wir natürlich eine ganze Menge rausbekommen. Da sind wir wieder im Bereich auch der Bauphysik, ne? Ganz klassisch Altbau, Außenwandecken, Fensterlaibung, also die Stellen, wo wir häufig auch leichten Schimmelpilzbefall vorfinden. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ansonsten, wenn wir überhaupt keinen Ansatz haben, aber vermuten, dass es irgendwie eine Schimmelpilzbelastung gibt, dann können wir natürlich Raumluftmessungen machen. Das ist immer dann auch sinnvoll, wenn wir klären wollen, ob es gesundheitlich relevant ist.
Ja, so.
Also das ist häufig dann auch zum Beispiel die Schnittstelle zum Mediziner. Und wenn es um Allergikerhaushalt geht oder so, ist das ja ganz wichtig. Haben wir eine Belastung in der Raumluft, also in der Atemluft? Das ist dann ja das, was wir wissen wollen. Also das heißt, über den Weg können wir rauskriegen, ob eine Belastung vorliegt. Und dann, ja, wenn wir dann über die Ortung sprechen, können wir beispielsweise einen Schimmelpilzspürhund einsetzen. Der kann das punktgenau anzeigen. Da ganz wichtig die Unterscheidung, den Schimmelpilzspürhund interessieren nicht die Sporen, die sucht er nicht, sondern der Hund zeigt uns Stellen an, an denen die Stoffwechselprodukte austreten, die beim Wachstum von Schimmelpilzen und Bakterien freigesetzt werden. Das heißt, wir haben alle eine Assoziation dazu, wenn wir sagen, ja, wie riecht ein feuchter Keller? Ne? Was ist mikrobielle Aktivität? Wie riecht ein Schimmelpilzbefall? So dieses Muffig-Erdige und so weiter. Und das ist im Prinzip der Cocktail, den der Hund detektiert, aber eben in extrem geringer Konzentration. Das heißt, der Hund kann uns eben deshalb auch sagen, an welcher Stelle genau diese Gase entweichen. So, und das, also es gibt unterschiedliche Anzeigeverhalten. Unser Spürhund zeigt es durch Kratzen an, sodass wir dann eben sagen können, okay, an der Stelle müssen wir eine Bauteilöffnung vornehmen. Ne? Wenn wir also der klassische Ablauf wäre, wir haben irgendwo eine Luftmessung gemacht, haben festgestellt, es gibt eine Belastung, wissen aber nicht, wo es ist, gehen wir mit dem Spürhund rein, der Hund zeigt uns irgendeine Stelle an, zum Beispiel an der Fußleiste, dann können wir die Fußleiste öffnen oder wir können eine Kernbohrung im Fußboden machen, um zum Beispiel die Estrichdämmung zu überprüfen, falls da unten irgendwas in der Tiefe schlummert. Oder wir können zum Beispiel auch eine Trockenbauwand öffnen, ne? die berühmte Gipskartonwand, eine Trennwand, die vielleicht irgendwo nachträglich mal eingezogen wurde. Oder zum Beispiel im Badezimmer, häufig haben wir da ja diese Vorwandinstallation, ne? Wo das WC dran hängt oder auch das Waschbecken, wo dann die Rohrleitungen dahinter verlaufen, also auch großer Hohlraum, der eigentlich schwer zu untersuchen ist. Und da sagt uns der Spürhund dann sehr genau, okay, Da bitte öffnen.
Okay. Gehen wir nochmal zurück auf das Beispiel, wenn ich überlege, ein Haus zu kaufen. Wie gehe ich da das Thema Feuchtigkeit in der Bestandsimmobilie an? Sollte ich das irgendwie genau untersuchen? Worauf sollte ich achten? Von welchen Faktoren hängt das ab? Und wann wird es vielleicht ein bisschen kritisch?
Also wichtig ist sicherlich auch der Standort des Gebäudes. Wenn ich jetzt ein Gebäude habe, ich sage mal irgendwo in Flussnähe oder in einer Senke, wo ich sage, oh, ich habe hier eine Lage auch beispielsweise zu den Nachbargrundstücken, wo ich sage, ja, hier könnten wir ein Thema haben mit Feuchtigkeit, nicht nur Oberflächenwasser, ne? Also Thema Schlagregen, Starkregenereignis und so weiter. Das ist ja auch nochmal ein Thema, was heute sehr wichtig ist, sondern wir sprechen ja auch über Feuchtigkeit aus dem Untergrund, also die berühmte Feuchtigkeit im Keller und so weiter, wie gehen wir damit um? Und da können wir natürlich schon auch nach der Lage des Gebäudes im Gelände gewisse Dinge ableiten, ob wir da ein Risiko haben. Überprüfen sollte man es immer, natürlich, weil das Thema Feuchtigkeit bearbeitet natürlich immer auch den Zustand von Abdichtungsebenen, ne? Also Sanierungszustand. Wurde ein Keller schon mal saniert in dem Sinne, dass er aufgegraben wurde, von außen neu abgedichtet wurde, vielleicht gedämmt wurde und so weiter? Also auch wieder Historie des Gebäudes. Denn wir haben ja zyklisch wiederkehrend immer Dinge am Gebäude, die einfach aktiv bearbeitet werden müssen. Da geht es einfach um die Instandhaltung. Zum Beispiel so eine Kellerabdichtung, da sagen wir über einen dicken Daumen, je nach Zustand, also des Bauteils an sich, aber auch der Lage und so weiter, hält so eine Abdichtung, ich sag mal, in Größenordnung 40 Jahre, sagen wir jetzt mal so als Beispiel. So, und wenn ich jetzt weiß, dieses Gebäude ist eben 45 Jahre alt, dann ist es schon interessant zu sehen, wie stellt sich der Keller denn da? Entweder ich habe vielleicht einen sehr trockenen Zustand, das Gebäude steht vielleicht mitten im Sand, der Grundwasserspiegel ist auf 20 Meter Tiefe, dann kann es durchaus sein, dass meine alte Abdichtung, die zwar schon 40 Jahre alt ist und im Prinzip schon undicht sein könnte, dass der Keller vollkommen trocken ist. Einfach weil die Lage des Gebäudes da kein Problem hat. Genau. So, und es kann natürlich auch den umgekehrten Fall geben, wo wir sagen, so, Mensch, das ist eigentlich erst 25 Jahre alt, aber der Keller steht im Wasser, in Anführungsstrichen, und die ist hoch beansprucht, diese Abdichtung, dann kann das schon auch ein Problem sein. Also das heißt, all das muss man dann zusammendenken und zeigt aber auch ganz klar, weil der Laie natürlich häufig auch nicht abschließend in der Lage ist, das im Detail zu bewerten, dass man es immer angucken muss. Mhm. So. Das heißt, ich mache Feuchtigkeitsmessungen im Keller und gucke mir eben auch an, wie die Art der Nutzung war. Also auch da ist es natürlich immer so, wenn ich jetzt einen Keller vorfinde, auch wenn ich ein Haus besichtige beispielsweise und ich habe einen Keller, der komplett stark möbliert ist, vollgestopft ist mit allem Möglichen und so weiter, wo ich einfach auch sage, da habe ich natürlich ein Risiko, vielleicht auch schon wärmeschutztechnisch, weil ich einfach eine ungedämmte Außenwand habe, aber da 100 Kartons an der Außenwand stehen und so weiter, da habe ich natürlich aus der Nutzung heraus dann auch vielleicht schon ein Problem. Aber wir wollen natürlich eigentlich auf die Bausubstanz hinaus. Und ich muss eben in meinem Einzelfall gucken, wie hoch ist das Risiko, bezogen eben in diesem Fall auf die Feuchtigkeit. Und am Ende kann ich es nur messtechnisch ermitteln.
Okay, das heißt, das wäre also dein Herangehensweise. Schauen, man muss es prüfen, man sollte es prüfen. Und gegebenenfalls muss man da eben auch einen Experten hinzuziehen, dass er das durchmisst. Und ja, was man natürlich als Laie machen kann, ist, dass man mal fragt nach dem Grundwasserstand vielleicht.
Ja, das ist ein Thema. In der Nachbarschaft kann man da sicherlich auch einiges erfahren. Häufig ist es auch so, dass man mal schauen kann im Umfeld, im Näheren, gibt es da vielleicht irgendwo eine Baugrube, wird da irgendwo neu gebaut? Müssen die mit Grundwasserabsenkung, also mit Abpumpen arbeiten? Oder der Blick in die Baugrube sagt, das ist alles, ich sag's mal jetzt so, Karnickelsand und es ist alles knochentrocken. Im Übrigen auch in der Nachbarschaft kann man mal fragen, müsst ihr viel Blumen gießen im Sommer? Oder müsst ihr sehen, dass das Oberflächenwasser, dass ihr das irgendwie vom Grundstück schaufelt, weil es sich überall zurückstaut? Also man kann da eine ganze Menge auch erfahren aus der Nachbarschaft, Informationen bekommen. Also es macht in jedem Fall Sinn, da offen auf die Nachbarn zuzugehen und sich da Infos zu holen.
Und wie sieht das aus, wenn wir nochmal auf das wirtschaftliche Thema kommen? Wenn wir betrachten, dass da eventuell Schadstoffe in meinem Haus drin sind, das ich gerne kaufen möchte, wie groß ist der wirtschaftliche Schaden oder womit muss ich bei der Sanierung rechnen? Du hast ja schon gesagt, wir müssen als erstes betrachten, kommt das Teil sowieso vielleicht raus? Mag das die holzvertäfelte Decke sowieso nicht, die passt nicht zu meinem Einrichtungsstil, ich würde die rausnehmen, egal ob die jetzt belastet ist oder nicht. Dann habe ich vielleicht geringe Mehrkosten für das Thema Arbeitssicherheit und vielleicht auch ein bisschen noch Entsorgen, wenn ich nicht da so richtig verstanden habe. Gibt es noch große Kostenfallen bei Schadstoffen, wenn die im Haus sind und ich die irgendwie mich darum kümmern muss?
Also wir haben einen Themenbereich, der sehr komplex ist. Das ist zum Beispiel das Thema der Fertighäuser aus den 70er Jahren, diese Holzständerbauten, die damals erstellt wurden. Das war großartig, weil die eben mit einem hohen Vorfertigkeitsgrad erstellt werden konnten und so weiter. Das war damals technisch eine große Errungenschaft. Allerdings wurden da auch dann leider einige Fehler gemacht und viele Schadstoffe wurden da auch mit eingebaut. Also wir haben zum Beispiel für diese Holzständerbauten, für diese Fertighäuser aus den 70er Jahren so ein eigentlich ein Standardmessprogramm, muss man sagen. Wir wissen, dass die häufig, nicht alle, aber häufig mit Holzschutzmitteln belastet sind. Wir haben das Thema Formaldehyd, weil die sehr stark eben mit Holzplattenwerkstoffen versehen wurden. Dann haben wir das Thema Asbest. Dann haben wir das Thema Chloranisole. Das klingt erstmal etwas gediegen. Chloranisole entstehen, wenn Holzschutzmittel verstoffwechselt werden von Bakterien. Mhm. Das riecht ähnlich wie Schimmelpilz, also einfach so ein bisschen muffig, modrig und setzt sich sehr stark in den Kleidungsstücken ab. Das okay. heißt, häufig können wir das auch schon ein Stück weit wahrnehmen, wenn wir solche Häuser betreten, dass eben dieses leicht muffig, so ein bisschen dieser schwere Geruch in der Luft hängt. Können wir aber dann natürlich auch messtechnisch absichern und gucken, ob diese Stoffe eben da sind. Und da muss man dann natürlich immer genau überlegen, was bedeutet das, wenn ich solche Belastungen habe, weil wir dann eben immer zwei Möglichkeiten haben. Am Ende heißt es entweder Kapselung, das heißt, dass dieser Schadstoff sich nicht mehr an die Luft absetzen kann mhm. und damit die Raumluft nicht mehr belastet, oder Quellenbeseitigung. Und das heißt Rückbau von den belasteten Stoffen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Fertighaus nehme und ich sage, ich möchte Formaldehyd ja, minimieren, bestenfalls vollständig beseitigen, heißt das natürlich, okay, ich müsste alle Plattenwerkstoffe rausnehmen. Und das Gebäude besteht zu, keine Ahnung, 70% aus Plattenwerkstoffen. Das heißt, am Ende, wenn ich das zu Ende denke, würde man sagen, ja, da steht in der Landschaft noch ein Gerippe aus Holzständern, aber komplett ohne flächige Bauteile, weil alles rausgenommen werden musste. Nein, also man kann das da mit diesem Beispiel so ein bisschen plakativ darstellen. Also es kommt natürlich immer darauf an, wie großflächig, zu welchen Anteilen sind diese problematischen Baustoffe denn im Haus vorhanden. Und leider haben wir es tatsächlich auch bei diesen Fertighäusern immer mal wieder, wo es am Ende heißt, das ist wirtschaftlich nicht darstellbar. Das kann eigentlich nur aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten eigentlich nur
Abrissneubau.
Ich mag es immer nicht so gerne in den Mund nehmen, aber am Ende ist es dann manchmal so, dass man sagt, ja okay, im Prinzip ist hier nur ein Baugrundstück zu verkaufen. Das ist ja immer dann schlimm, wenn solche Projekte bei uns landen, wenn schon gekauft wurde. Und dann
der ein wunderschönes Haus gesehen hat.
Genau.
Und dann aber irgendwie mehr feststellt, dass das irgendwie doch irgendwie belastet ist, vielleicht vom ja. Geruch oder sowas, wenn er dann länger drin wohnt. Und
ja, oder es gesundheitliche Auffälligkeiten gibt. Nicht? Und dann heißt es, ja, wir haben es vor einem halben Jahr gekauft. Und das ist dann natürlich ganz bitter, weil da wirklich dann auch echte Schicksale dranhängen und manchmal auch ein wirtschaftlicher Totalschaden. Also auch dann für die...
Ja, dann auf jeden Fall, ja. Ne? Wenn man sagt, dann, wenn man es nachträglich abreißen lässt und neu bauen, das ist ja meistens finanziell nicht mehr drin, weil man nicht... Also das ja. plant ja keiner ein, wenn er ein Haus kauft, dass Correct. Er ja. dann nochmal zwei, drei Jahre später nochmal alles neu macht. Nur die seltensten waren das. Okay, also das ist schon eine Sache. Mit Schadstoffen sollte man sich auseinandersetzen. In Extremfällen oder in besonders schweren Fällen kann es sein, dass das wirtschaftlich zu erheblichen Problemen führt. Bei der Betrachtung vom Haus, ob das sinnvoll ist, wirtschaftlich sinnvoll ist, ob ich mir das leisten kann.
Genau, und deshalb ist es eben auch ganz wichtig, dass man einfach rechtzeitig genau hinschaut. So, einfach, es geht da um Risikominimierung an der Stelle. Es gibt inzwischen auch einige Banken, die sagen, wir wollen, dass da ein Gutachter reingeht und genau diese Dinge einmal bewertet, weil wir natürlich genau dann über diese Werthaltigkeit sprechen am Ende des Tages.
Es dass es für die Banken Geld. Sich plötzlich auch auflöst, das Ganze, und exakt. Nicht mehr in der Form auch beliehen werden kann. Ne?
Ja.
Okay. Was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist, taucht aber auch relativ häufig auf, wie sieht das aus mit Radon?
Ja, Radon ist ein Thema häufig in Bereichen, wo wir, ja, ich komme aus Norddeutschland, deshalb kann ich das vielleicht nicht so gut formulieren. Nein, also es geht häufig darum, dass wir in felsigen Bereichen da Auffälligkeiten haben können. In Norddeutschland zum Beispiel ist das so gut wie gar kein Thema. Können wir messtechnisch ermitteln und muss man im Grunde immer im Einzelfall dann auch...
Und was ist Radon oder wo kommt das vor oder wie kann man sich das vorstellen? Also die meisten Hörer können sich wahrscheinlich jetzt nicht wissen, nicht was Radon ist oder wofür der Stoff eingesetzt wurde oder
wie. Ja, das ist einfach, kommt aus dem natürlichen, also es kommt aus dem Untergrund sozusagen, mhm. aus felsigem Gelände und ist ein gasförmiger Stoff, der in hoher oder in erhöhter Konzentration eben auch relevant sein kann. Aber da ist es tatsächlich auch so, dass man dann in der entsprechenden Gegend auch da nochmal mit dem Fachmann drauf gucken sollte. Wie gesagt, mein Revier ist ein Stück weit Norddeutschland. Insofern ist es für uns kein großes Thema. Deshalb.
Aber gibt es schon in Süddeutschland, kann das auftreten? Muss man sich dann dort informieren? Und dann ist wahrscheinlich auch die ganze Gegend dann so ein bisschen damit belastet. Und nicht nur einzelne Flecken, oder ist es?
Ja, wir gehen eben davon aus, dass es speziell auch mit dem Baugrund zu tun hat. Ne? Also das finden wir jetzt nicht in Baustoffen, sondern tatsächlich im Untergrund schwerpunktmäßig.
Okay. Machen wir nochmal das Thema, wenn wir jetzt beim Hauskauf sind, wenn man sich eben ein älteres Haus kaufen möchte oder überhaupt ein Haus, eine Bestandsimmobilie. Und wenn wir da auf das Thema Schadstoffe treffen, da ist so gesehen beim Verkauf nichts kommuniziert worden. Wie sieht das grundsätzlich aus mit der Haftung? Habe ich Chancen als Käufer, wenn ich feststelle, das ganze Haus ist verseucht mit Formaldehyd oder mit Asbest oder sonst was, dass ich da sage, oh, das wusste ich nicht. Oder bin ich vielleicht als Verkäufer in der Pflicht, dass ich sage, hier, ich habe das Gefühl, dass hier Asbest sein könnte. Ja, hast du da eine Meinung zu?
Also das ist im Kern natürlich auch nochmal eine rechtliche Bewertung.
Richtig, insofern, die wir nicht treffen können.
Genau, deshalb bin ich da natürlich nicht der Fachmann, sondern wir machen natürlich eine rein technische Bewertung. Aber trotzdem haben wir das natürlich regelmäßig auch, diese Fragestellung. Und am Ende ist es so, der Verkäufer muss natürlich alles offenlegen, was bekannt ist, auch zu dem Thema der Schadstoffe. Das heißt, wenn da schon mal Untersuchungen stattgefunden haben oder sowas, dann muss das offen auf den Tisch gelegt werden. Ansonsten ist es eben, wie gesagt, da muss ich vorsichtig sein, aber ansonsten kann es eben in Richtung arglistige Täuschung gehen. Und genau das darf eben nicht passieren. Und das von der Käuferseite ist es natürlich genau so. Wenn ich ein Haus übernehme und habe keine Informationen bekommen zu diesem Thema Schadstoffe, bleiben wir ruhig mal bei diesem schlechtesten Fall. Vielleicht ein Fertighaus aus den 70er Jahren. Es stellt sich dann im Nachgang raus, ja, wir haben hier eine hohe Formaldehydbelastung, wir haben Holzschutzmittel im Gebäude, die Luft belasten und so weiter. Und es kommt eben die Frage auf, war das vorher bekannt? Dann ist es häufig so, dass da auch ganz schnell dann die Anwälte im Spiel sind. Und dann geht es eben um diese rechtlichen Bewertungen. Ne? Was war vorher bekannt und was war nicht bekannt?
Also müsste man als Verkäufer auf jeden Fall sich überlegen, ob man da vielleicht in den Kaufvertrag einen Passus reinnimmt. Aufgrund des Baujahrs ist davon auszugehen, dass da gegebenenfalls Schadstoffe im Einsatz gekommen sind. Und also, dass man da quasi darauf hingewiesen hat, dass das sein könnte, auch wenn man es jetzt nicht untersucht hat. Also wenn wir jetzt unser Beispiel mit dem Fertighaus aus den 70ern nochmal aufnehmen. Ich habe das nicht untersucht, ob da Asbest drin ist. Ich habe nicht untersucht, ob da Formaldehyd drin ist. Ich weiß es nicht. Ich habe da immer schön drin gelebt und hatte auch so gesehen keine Probleme. Vielleicht macht es Sinn, im Kaufvertrag einfach einmal darauf hinzuweisen, dass also, das bautechnisch schon durchaus ein Risiko gibt.
Also meine Erfahrung ist, dass das von der Verkäuferseite in der Regel gar nicht aufgegriffen wird.
Okay.
Das Thema Schadstoffe will auf der Verkäuferseite keiner hören, keiner sehen. Wie gesagt, teilweise gibt es natürlich eine Vorgeschichte, dann muss es auf den Tisch. Aber von der Käuferseite ist es natürlich interessant, das gezielt auch anzusprechen. Und
nicht erst beim Notar.
Nicht erst beim Notar, sondern das vielleicht sogar auch da eine entsprechende Klausel mit einzuarbeiten. Wobei die Diskussion natürlich schwierig ist, weil der Verkäufer, wenn ihm nichts bekannt ist, wird er auch sagen, mir ist nichts bekannt.
Genau, und er kann natürlich auch keine Garantie übernehmen, dass da nichts drin ist.
Exakt, also ist es ganz schwierig.
Ja, okay. Und jetzt zum Abschluss die Frage, wenn man jetzt ein Haus kaufen möchte und sagt hier, ich möchte das alles so ein bisschen untersuchen, also so eine Grundstimmung haben, ob das Haus ein Problem ist, ob das Haus ein gutes Profil für Schadstoffen hat oder wenig Schadstoffe hat. Mit welchen Kosten muss man da rechnen, wenn man das untersuchen lassen möchte?
Also die einfache Begehung ist erstmal von den Kosten her deutlich überschaubar. Also wir haben letztendlich dann ja erstmal nur einen zeitlichen Aufwand, das heißt An- und Abfahrt, dann gibt es einen Stundensatz und dann gibt so eine Begehung von beispielsweise einem Einfamilienhaus vielleicht vom zeitlichen Aufwand in Richtung 1-2 Stunden und das sind Kosten, je nach An- und Abfahrt und so weiter.
Ja, klar,
das muss man in meinem Einzelfall gucken, aber das sind wenige 100 Euro.
Okay.
Und dann hat man zumindest schon mal eine grobe Einschätzung, kann dann darauf auf der Basis natürlich auch entscheiden, okay, macht es Sinn, eventuell weitergehende Untersuchungen, Laboranalysen und sowas zu machen. Da wird es dann natürlich teurer, weil wir einfach die Laborkosten haben. So, ich sag mal, wenn wir zum Beispiel so ein Fertighaus aus den 70er Jahren untersuchen und dieses Standardpaket anlegen in Richtung Holzschutzmittel, Formaldehyd oder Aldehyde allgemein, dann nochmal Schimmelpilze und so weiter. Also das heißt, so ein Standardpaket, da liegen wir dann vielleicht auch mal so bei 1.500 bis 2.000 Euro, je nach Anzahl der Messpunkte. Häufig ist es so, dass wir nur zentral einen Messpunkt uns vornehmen, um einfach einen Überblick über das Gebäude zu bekommen. So, aber in Größenordnung. Ne? Also eine einfache Begehung, und das ist ja letztendlich das, womit man beginnen sollte, erstmal eine allgemeine Einschätzung des Gebäudes zum bauphysikalischen Zustand und zum Erkennen von möglichen Risiken bezogen auf die Schadstoffe. Das können wir für wenige 100 Euro haben, und das ist in jedem Fall sinnvoll, weil wir natürlich einfach beim Gebäudekauf über große Summen sprechen. Das heißt, das wird Projekt immer als eine verschwindend geringe Summe erscheinen.
Auch wenn man sich so sehen, mehrere Häuser anschaut, mehrere Häuser dann natürlich auch untersuchen lassen muss, also als Käufer, ja, ist es natürlich, also ist der Aufwand nichts im Vergleich zu dem Nutzen, den man natürlich dadurch gewinnt, genau, dass man sagt, ja, das kann ich mir sowieso nicht leisten, die Behebung von dem ganzen Problem. Oder eben die Gewissheit, dass es in Ordnung ist, so sehen.
Ne? Ja, das ist und ja, wie gesagt, das ist, am Ende ist es immer zweistufig. Das erste ist die Begehung. Mhm. Und da kann ich dann wirklich für einen sehr geringen finanziellen Aufwand eine gute Einschätzung bekommen. Muss ich noch tiefergehend untersuchen oder habe ich eine Klarheit und eine ausreichende Entscheidungsgrundlage für die Kaufentscheidung?
Mhm. Okay. Ja, dann haben wir das ja soweit auch durch. Ich würde sagen, dann haben wir das Thema relativ gut einmal durchgearbeitet. Ich glaube, jedem sollte jetzt klar sein, wo so die Schwerpunkte liegen, was man so beachten sollte, was man machen kann, was man machen muss als Käufer, als Verkäufer. Und vor allem, dass es ein ernstes Thema ist, dass auch heutzutage noch, obwohl das die 70er schon lange zurückliegen, immer noch aktuell sind. Ne? Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das nicht abtun kann. Und wir verlinken dich und dein Unternehmen in den Shownotes, dass wenn jemand hier aus Norddeutschland Bedarf hat an Kaufberatung oder eben auch an den Analysen, dass er sich an dich wenden kann.
Ja, wunderbar. Vielen Dank.
Dann bedanke ich mich für die Zeit, Matthias, und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Danke, das wünsche ich auch. Vielen Dank.
Das war ein tiefgreifender Einblick von Matthias Griem. Ich hoffe, diese Folge hat dir verdeutlicht, dass ein Expertenblick auf die Bausubstanz kein Misstrauen gegenüber dem Verkäufer ist, sondern schlichtweg eine vernünftige Absicherung für beide Seiten. Wie Matthias erklärt hat, ist die Angst vor Schadstoffen oft berechtigt. Aber durch moderne Sanierungsmethoden kann man viele Probleme in den Griff bekommen. Es geht am Ende immer um Transparenz und den richtigen Marktwert. Wenn du jetzt merkst, dass du beim Verkauf deiner eigenen Immobilie unsicher bist, wir lassen dich nicht allein. Wenn du deine Immobilie im Raum Schleswig-Holstein oder Hamburg verkaufen möchtest und dabei auf Nummer sicher gehen möchtest, sind wir bei Visale Immobilien dein Partner. Wir beraten dich umfassend und helfen dir dabei, den rechtlich und wirtschaftlich sichersten Weg für deinen Verkauf zu finden. Für Immobilien in unserem Einzugsgebiet bieten wir dir sogar eine kostenfreie Immobilienbewertung an. Ruf uns einfach an unter 04101 854 5454 oder schreib uns eine E-Mail an info@visalo-immobilien.de. Lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass dein Immobilienprojekt stressfrei und ohne böse Überraschung bleibt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann tu mir bitte einen kleinen Gefallen. Abonniere diesen Podcast und hinterlasse uns eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Das hilft uns enorm dabei, weiterhin die besten Experten für dich vors Mikrofon zu holen. Für tägliche Einblicke in den Immobilienmarkt und aktuelle Tipps vernetze dich auch gerne mit mir auf LinkedIn. Such einfach nach Philipp Hildebrandt von Visale Immobilien. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Donnerstag, wenn es wieder heißt: Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Dein Philipp.